Du hörst den Become Stronger Podcast. In dieser Folge geht's um eine Lieblingsmethode, die dir ermöglichen wird, langfristig deinen Traumkörper zu bekommen und das ohne einschränkende Diät, fixen Mahlzeitenplan oder auch alle Kalorien tracken zu müssen. Das ist besonders dann wichtig für dich, wenn du keinen Bock drauf hast, aus jeder Mahlzeit eine Matheaufgabe zu machen und wenn du nicht unbedingt die Zeit hast, ständig deinen Mahlzeiten mit Taschenrechner, Tracking-App oder Waage hinterherzurennen. Wenn dich das Ganze interessiert und du wissen möchtest, wie es funktioniert, dann bleib dran. Alright, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Become Stronger Podcast. Mein Name ist Manuel und das ist der Podcast, in dem du lernst, wie du nur 2 Stunden pro Woche deinen Traumkörper bekommst und das Ganze ohne einschränkende Diät. Und wenn du online nachschauen wirst, wie du das schaffen kannst, dann wirst du als erstes höchstwahrscheinlich über die Methode, die klassische Methode des Kalorienzählens stoßen. Und da sind wir auch schon beim Thema für heute. Wir sprechen heute über Kalorienzählen und auch über eine Möglichkeit, eine Methode, die quasi die Vorteile davon beinhaltet, allerdings ohne die Nachteile, sprich ohne, dass du all deine Mahlzeiten in Matheaufgaben verwandeln musst, ohne, dass du Stress bekommst, wenn es mal in ein Restaurant geht für ein Geschäftsessen mit Kunden, für eine Geburtstagsfeier, wenn mal die Frau vielleicht für dich kocht oder auch wenn du in Urlaub fährst und da jetzt absolut keinen Bock hast, immer deine Tracking-App mit dir rumzuschleppen. Das ist so das Thema für die heutigen Folge. Und wenn dich das Ganze interessiert, dann bleib auf jeden Fall dran. Wahrscheinlich kennst du schon so ein bisschen meine Geschichte, wenn du diesen Podcast schon länger hörst. Weil seit 2018 habe ich diese Strength Coach Ausbildung bei Intelligent Strength gemacht in Wien. Und Teil davon war eben ganz, ganz nette Erfahrung auch eine quasi Mini Bodybuilding Diät. Und ich bin ja nicht auf die Bühne gegangen, aber es ging einfach darum, innerhalb von 3 Monaten war das ja schon einen ordentlichen Batzen an Körperfett zu reduzieren. Ich bin damals, ich glaube, es waren von 17% Körperfett auf 8% Körperfett runter. Das sind Zahlen von dem DEXA-Scan, das heißt, immer auch ein bisschen mit Vorsicht genießen. Ist nicht immer die genaueste Messung. Aber ich habe da auf jeden Fall ordentlich auch an Körperfett abgebaut und das war auch wirklich das erste Mal, wo ich wirklich konsequent diese Kalorien getrackt habe und zwar quasi alles, ja, also alles, was mir so in den Mund gekommen ist. Und davor hat mich das eben ja immer so ein bisschen abgeschreckt, dass ich jetzt wirklich überall nachrechnen muss, immer wenn ich was essen will. Deswegen habe ich das davor eigentlich nie gemacht, obwohl ich ja eigentlich schon für 7 Jahre zu dem Zeitpunkt trainiert hatte. Klar, da waren jede Menge Anfälle, Fehler auch dabei in diesen Jahren. Aber ich habe das eigentlich nie so wirklich konsequent gemacht zu dem Punkt. Und mein Problem früher war eben, dass ich nicht genug Struktur drin hatte. Das heißt, ich bin dann auch stärker geworden, aber ich hatte immer Schwierigkeiten, auch wirklich entweder Körperfett gezielt abzubauen oder gezielt Muskelmasse aufzubauen. Und das ist so der Vorteil vom Kalorienzählen, würde ich sagen, weil dir das Ganze, wenn du es richtig machst, und klar, das steckt natürlich auch noch ein bisschen mehr dahinter, als jetzt nur eine gewisse Anzahl an Kalorien abzuarbeiten. Natürlich spielt die Auswahl an Mahlzeiten eine Rolle. Ich muss es immer dazu sagen, weil viele denken, dass das eben nicht die Rolle spielt. Natürlich ist es auch wichtig. Aber um das wieder auf den Punkt zu bekommen, das ist so quasi der Vorteil davon. Also du hast viele Daten und das ist messbar. Und das hat mir einfach früher gefehlt und ich hatte deswegen auch in diesen 3 Monaten und auch die Zeit danach, wo ich getrackt habe, auf einmal viel, viel bessere Erfolge auch durch die Struktur, die jetzt auf einmal da war. Das Problem war allerdings, dass ich 2020 war das, an dem Punkt war, wo ich das Ganze wirklich nur noch gehasst habe. Ja. Und da war ein Punkt erreicht, wo ich nicht nur Kalorienzählen gehasst habe, sondern ich habe auch Essen gehasst, weil es für mich einfach wirklich nur noch darum ging, diese Checklisten abzuarbeiten. Heißt, das hatte für mich mit Genuss gar nichts mehr am Hut. Und klar, wenn als Leistungsathlet ist das Genuss nicht unbedingt die erste Priorität, aber irgendwann war es einfach der Punkt erreicht, wo ich das nicht mehr lange durchhalten oder nicht mehr durchhalten konnte. Und ich habe die Gewohnheit dann irgendwann mal sausen lassen, habe mich richtig beschissen gefühlt, weil das war für mich so ein Hauch von Aufgeben. Und das ging damals gar nicht, weil ich hatte diese ganz krasse Alles oder nichts Mentalität, was das Essen und das Training anging zu dem Zeitpunkt. Und ja, das hat dazu geführt, dass ich dann über ein Jahr gebraucht habe, bis ich Essen auch wirklich wieder genießen konnte. Und selbst wenn das jetzt für dich nicht so wichtig wäre mit dem Genuss, die Frage ist, naja, wie beeinflusst das deine Abnehmziele und deine Muskelaufbauziele. Grundsätzlich ist es so, dass Genuss, auch wenn du das vielleicht im ersten Moment nicht unbedingt dran denkst, es ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja? Vor allem für dich, da jetzt wahrscheinlich nicht die großen Ziele im Bodybuilding hat, andere Wettkämpfe, whatever zu machen, sondern einfach, wenn es darum geht, dass du einfach die Energie willst, um deine Arbeit langfristig gut machen zu können, wenn es dir darum geht, genug Kraft zu haben, um auch mit deiner Familie draußen was unternehmen zu können, um mit den Kindern mithalten zu können, wenn es dir darum geht, dass du einfach am Morgen in den Spiegel schaust und stolz drauf bist, was du siehst, dann ist es für dich unfassbar wichtig, dass du diese Variable Genuss auch mit einbeziehen kannst, weil ohne das, wie gesagt, wird es für dich unfassbar schwierig, das langfristig auch umzusetzen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann wirst du halt irgendwann mal wieder in diesen Jojo-Kreislauf abdriften. Und damit dir das nicht passiert, werde ich dir heute eine Methode mitgeben, die eben diese Vorteile des Messbarmachen, des Datensammelns mit Genuss, mit noch mehr Flexibilität und aber auch mit Effizienz kombiniert. Und das ist meine sogenannte Food Freedom Methode. Und das ist im Prinzip so ein ja, Framework, das ich für mich die letzten 2 bis 3 Jahre entwickelt hatte, quasi so als Lösung für das Problem, wo ich damals eben anstand, dass ich einfach gemerkt habe, okay, Mahlzeiten in Mathe-Probleme umzuwandeln, das habe ich einfach nicht die Kapazität für, nicht die Energie und es zerstört mir einfach meine Beziehung auch zum Essen. Wie gesagt, das ist immer auch in einem Bereich, der durchaus auch gefährlich werden kann. Und das auch, wenn es in der Fitnessindustrie gerne mal so dahingestellt werde, als wäre das absolute ultimative Tool, ja, ist es aus meiner, also das Kalorienzählen, das wirklich alles bis ins kleinste Teil durchzutracken. In meiner Welt ist es nicht der Fall und darüber wird jetzt nicht viel gesprochen, ja, aber ganz, ganz viel von diesen Fitness-Influencern, die du auch siehst, die haben oftmals wirklich auch psychische Probleme, weil das Ganze eben durch diese Alles-oder-nichts-Mentalität dazu führen kann, dass du eben eine Überzeugung, irgendwann mal eine Überzeugung bist, dass wenn du jetzt einen Fehltritt machst, dass du dir quasi gleich deine ganze Form zerstörst. Und das ist so ein gefährliches Territorium und da möchte ich dir eben auch eine flexiblere Lösung geben. Ja, gut, wenn du dafür bereit bist, dann schauen wir uns mal die drei Bausteine dieser Methode an. Und der erste Baustein ist tatsächlich, du ahnst es vielleicht schon, Krafttraining. Krafttraining, denkst du vielleicht, okay, was hat das jetzt mit Essen und mit Kalorien zu tun? Naja, direkt erstmal nichts, aber indirekt sehr, sehr viel, denn du hast dadurch einfach sehr, sehr viele Vorteile. Der erste Punkt ist, dass 60% deines Energieverbrauchs entsteht quasi dadurch, dass der Körper einfach in Ruhe auch Energie benötigt, um die Prozesse im Körper, Organe, was auch immer am Laufen zu halten. Und ein durchaus signifikanter Teil davon kommt von der Muskelmasse, weil wir haben davon ja mehr oder weniger viel. Und wenn du diese Muskelmasse erhöhen kannst, ja, das kannst du. Organmasse erhöhen wird jetzt eher ein bisschen schwierig. Also kannst du es nicht irgendwie hergehen und dafür sorgen, dass du jetzt 3 Kilo mehr Leber, Darm und Herzmasse hast, was auch gut ist, dass du das nicht kannst. Aber mit der Muskulatur kannst du es machen, ja. Und es wird einerseits dafür sorgen, dass du nach dem Körperfettabbau, du wirst viel, viel besser ausschauen, weil oftmals, wenn Menschen das nur über das Essen probieren, die kommen dann eher diesen Skinny-Fat-Look, heißt, dass eigentlich kein Körper, der trainiert, athletisch, straff, was auch immer dein Lieblingswort dafür ist, ausschaut. Und das ist natürlich auch nicht das Ziel. Ja. Der zweite Punkt ist diese zusätzliche Muskelmasse. Das ist so wie ein Investmentportfolio, wo du über die Zeit passives Einkommen bekommst, und zwar in der Form von verbrannten Kalorien. Ja, das heißt, selbst wenn du nur im Bett liegst und pennst, wird diese Muskelmasse immer noch Energie verbrennen. Und langfristig macht das einen großen Unterschied, weil diese zusätzliche Muskelmasse sorgt natürlich auch dafür, dass du mehr essen kannst. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um auch den Jojo-Effekt zu vermeiden, weil diese ganzen Challenges und Saftkuren und dieser ganze Bullshit, ja. Das Problem davon ist eben, dass dich das Ganze einfach nur auslaugt über die Zeit. Und wenn eben die Muskelmasse fehlt, führt das irgendwann dazu, dass du immer weniger essen musst, weil sich auch dein Stoffwechsel bis um den Faktor 3 schneller verlangsamt, wenn du versuchst, nur über Diäten, über Einschränkungen von Kalorien und Nahrung eben abzunehmen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den viele eben nicht berücksichtigen. Bedeutet, Krafttraining, ganz wichtiger Faktor. Und der zweite Punkt ist eben das, was du jetzt wahrscheinlich eher erwarten wirst, und zwar langfristige Essgewohnheiten etablieren. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass du für dich wirklich auch Gewohnheiten aufbaust, die du dann irgendwann mal die quasi so ein bisschen wie im Hintergrund ablaufen. Heißt, du musst dann nicht immer überlegen, okay, ist es jetzt gut, das zu essen oder ist es nicht, sondern das Ganze wird wie von selbst quasi ablaufen. Das ist natürlich der optimale Zustand, weil da bringt dich dann irgendwie auch nichts mehr aus der Bahn. Ja, das heißt, wenn du mal in einem Restaurant bist, du weißt, was du zu tun hast, du bekommst nicht irgendwie Angst, dass das vielleicht jetzt deinen Fortschritt sabotieren könnte. Wenn du in Urlaub fährst, weißt du auch, was so die Prinzipien sind, woran du dich da langhanteln musst. Was das genau ist, dazu kommen wir dann im nächsten Part von dieser Folge dazu, wo ich dir eben die 5 Schritte mitgebe, wie du das Ganze langfristig auch für dich aufbauen kannst. Genau. Aber ganz, ganz wichtig, du brauchst ein Fundament an Gewohnheiten, das auch wirklich langfristig funktioniert. Heißt, du kannst einerseits diese Kalorienzufuhr gut beeinflussen, du hast das gut im Griff. Zweiter Punkt ist, du ernährst dich auf eine Art und Weise, wo du einfach genug Nährstoffe auch bekommst, damit dein Körper vernünftig arbeiten kann, damit du genug Energie hast, um deine Arbeit auch wirklich so exzellent wie möglich zu erledigen. Und du hast eben auch noch diesen Faktor Genuss mit drin. Ja, das heißt, das Essen macht auch Spaß und das ist nicht ständig dieses Gefühl, dass du da jetzt großartig wie ein Opfer bringen müsstest. Das ist so die zweite Säule. Und dann gibt es noch den dritten Punkt, wo vielleicht 5, maximal 10% der Menschen berücksichtigen, und das ist ein Riesenfehler, das nicht zu berücksichtigen. Und das ist der Faktor Erholung. Bei der Erholung geht es um mehrere Punkte. Einerseits natürlich Schlafqualität, ganz, ganz wichtig. Ja, und damit meine ich nicht unbedingt die Länge des Schlafs. Du kannst 9 Stunden schlafen, wenn die Qualität beschissen ist, ja, dann wirst du am nächsten Morgen nicht erholt sein. Was ist da besonders wichtig? Da ist besonders wichtig einerseits der Tiefschlaf. Das heißt, du brauchst diese langen Tiefschlafphasen, und auch der REM-Schlaf, das heißt diese Schlafphasen, wo Träume stattfinden. Das sind so die beiden Punkte, die da ganz, ganz wichtig sind. Und wenn du es schaffst, deine Schlafqualität zu optimieren, kann es sein, dass du innerhalb von 6 Stunden Schlaf mehr Tiefschlaf und mehr REM-Schlaf bekommst, als du das vorher in 8 oder sogar 9 Stunden bekommen hast. Heißt, es ist für dich natürlich ganz, ganz wichtig, wenn du zum Beispiel Unternehmer bist und jetzt nicht immer auf deine 8 Stunden kommst. Ja. Und das ist ein ganz, ganz großer Hebel, ganz, ganz großer Faktor, den du ansetzen kannst. Du wirst durch diesen qualitativ besseren Schlafen am nächsten Tag nicht nur mehr Energie haben, um jetzt nicht komplett schlapp- und ausgelaugt im Meeting drin zu sitzen, wie so ein Zombie, sondern Schlaf ist auch ein ganz, ganz wesentlicher Faktor, der dafür sorgt, dass dein Körper mehr Muskelmasse erhält während einem Kaloriendefizit. Ja, das heißt, während du eben auch Körperfett abbaust. Und wenn du das eben vernachlässigst, dann wird auch das dazu führen, dass es irgendwann dieser Punkt erreicht ist, wo der Körper in den Hungermodus rübergeht und da dann einfach auch nichts mehr weitergeht. Ja, und du dich irgendwann nur noch ausgelaugt, gestresst und miserabel fühlst. Genau. Andererseits natürlich auch das Thema Stress. Ja, das heißt, Stressmanagement außerhalb vom Schlaf ist auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor, weil Stress, wenn er nicht wirklich gemanagt wird, und da geht es jetzt nicht nur darum, Stress komplett aus seinem Leben rauszubekommen, ja, weil das ist ohnehin nicht möglich. Du brauchst sogar einen gewissen Anteil am Stress, damit ja, du gut Leistung bringen kannst. Aber wenn du dich darum nicht kümmerst, dann wird auch das zur Folge haben, dass du immer mehr Verlangen, Heißhungerattacken für Schokolade, Pizza oder andere dieser Nahrungsmittel, dieser Lebensmittel quasi bekommst, weil das eben auch ganz oft Möglichkeiten sind oder Methoden sind, wie Menschen mit Stress quasi mit zu viel Stress kompensieren. Ja, und natürlich sind das leider sehr ungesunde Methoden. Andere Möglichkeiten, wie das passieren kann, ist Rauchen, Alkohol trinken, Netflix-Marathon, diese Hustle-Grind-Kultur, die es online gibt. Auch das kann so eine Stress-Response sein, auch wenn man das vielleicht nicht als erstes sieht. Und das führt eben einfach dazu, dass es für dich sehr, sehr schwer sein wird, deine Ernährungsgewohnheiten aufrechtzuerhalten. Und es wird ja auch die Motivation zerstören. Wenn du jetzt vornimmst, Krafttraining zu machen, das wird die Motivation zerstören, dass du eben auch nach einem anstrengenden Tag noch deine Einheit im Gym durchbringst. Gut, das sind so die drei Säulen, die du brauchst. Ja, weil wenn du Krafttraining machst und die nachhaltigen Ernährungsgewohnheiten etablierst, aber das Stress, dann bekommst du, dann wirst du zwar deine Ziele erreichen und gut ausschauen, aber ohne Stress und Schlafqualität wird das Ganze eben auch dazu führen, dass du irgendwann das nicht mehr umsetzen kannst, dir wird die Energie fehlen, du wirst mehr von diesen Heißhungerattacken haben, es wird für dich alles viel, viel schwerer sein. Wenn du zwar Krafttraining machst und dich um deinen Stress und die Erholung kümmerst, aber die langfristigen Ernährungsgewohnheiten fehlen, dann wirst du irgendwann das Problem haben, dass du einfach nicht wirklich deinem Zielgewicht näher kommst. Auch wenn du dich wahrscheinlich auch deutlich besser fühlen wirst. Ja? Und wenn du eben den Punkt mit dem Krafttraining vernachlässigst, dann wird das einfach auch dazu führen, dass dir nachher die Muskelmasse fehlt, um auch wirklich ja, nackt quasi gut auszusehen. Und es wird ja auch ein Riesenfaktor fehlen, wenn es darum geht, langfristig genug Essen genießen zu können, ohne dass du jetzt Angst davor haben musst, dass du jetzt, das ist jetzt quasi ein kleiner Übertritt schon zu ja, einer Niederlage führt, wenn wir wieder dieser Alles- oder Nichts-Mentalität bleiben. Gut, jetzt ist natürlich die Frage, wie setzt du das um? Und da gibt es im Prinzip 5 Schritte, wie ich dir das Ganze nahelegen würde. Der erste Punkt, der ganz wichtig ist, ist, dass du einfach mal Klarheit darüber gewinnst, was du zurzeit so einfach über eine Woche verteilt im Durchschnitt isst. Ja, weil, wie gesagt, wir wollen diese Gewohnheiten etablieren und immer wenn ich was ändern möchte, muss ich natürlich auch erstmal Klarheit darüber bekommen, was denn gerade schon da ist. Und hier hast du mehrere Möglichkeiten. Klar könntest du jetzt alle Kalorien tracken, alle Proteine, Kohlenhydrate, Fette dir aufschreiben. Das ist für einen Anfang, aber wie gesagt, doch auch mit ordentlich Aufwand verbunden. Mein Zugang ist, dass du dir einfach mal anschaust, okay, was sind so deine Mahlzeiten über eine Woche? Das heißt, leg dir so ein Ernährungsjournal an, wo du einfach deine Mahlzeiten notierst. Du musst nichts abwägen, du musst nichts ausrechnen, du musst nicht irgendwelche, ja, du musst auch nicht mal was wiegen. Ja, sondern einfach mal aufschreiben, anschauen, was isst du so über den Tag. Es dauert 2 Minuten und wenn du jetzt denkst, boah, das ist mir aber auch schon zu viel, ja, dann ist es aber auch ein Zeichen davon, dass du nicht wirklich ein ernsthafter ja, Veränderung interessiert bist, weil diese paar Minuten, die bringst du auf jeden Fall auch mit. Ja. Dann, wenn du das hast, geht es darum, das zu optimieren. Und mein erster Tipp ist immer, schau, dass du das Protein erhöhst, weil Protein eben dazu führt, dass du die Muskulatur besser halten kannst, vielleicht sogar als Anfänger trotz Abnehmen noch Muskelmasse aufbaust. Das ist für Anfänger auf jeden Fall auch möglich. Es wird dafür sorgen, dass du länger auch satt bleibst und nach dem Frühstück jetzt nicht direkt um 9 oder 10 gleich den ersten Kuchen benötigst und Kaffee dazu, damit du irgendwie durch den Tag kommst. Und eine andere Sache, die man beim Protein natürlich auch nicht vergessen darf, ist, dass die Verstoffwechslung von Protein mehr Energie benötigt als wie von anderen Nährstoffen. Das ist dieser thermische Effekt des Essens, thermic effect of feeding auf Englisch, der auch 10% von deinem Energieverbrauch quasi ausmacht. Gut, andere Möglichkeiten, um da wie du da adaptieren kannst, ist, dass du dir bestehende Mahlzeiten anschaust und dafür einfach auch Varianten suchst, die weniger verarbeitet sind. Heißt, wenn du jetzt gern mal Pommes isst, wären zum Beispiel Kartoffelwedges eine Option, die du einfach bei dir selber aufschneiden kannst und ins Barcore wirfst. Dann hast du zum Beispiel schon mal dann hast du schon mal eine Mahlzeit, die quasi immer noch sehr ähnlich ist, aber die ist dann zumindest nicht mehr frittiert. Und das ist auch das, was ich dir empfehle, dass du auch wirklich mit dem arbeitest, was du da hast. Weil Anpassungen sind immer einfacher, als wie jetzt alles von heute auf morgen über den Haufen zu werfen. Ja. Gut, dann, das heißt, bei der Optimierung geht es eben, wie gesagt, darum, dass du dein Protein erhöhst, dass du die Menge an unverarbeiteten Lebensmitteln erhöhst und gleichzeitig die Menge an verarbeiteten Lebensmitteln eben erniedrigst, heißt oder reduzierst, ist das bessere Wort, bedeutet weniger frittierte Sachen, weniger, ja, diese ganzen Backwaren sind auch immer mal so ein Thema, wo du gleich mal sehr, sehr viele Kalorien auch drin hast, ohne dass das Ganze sättigt. Ja, das ist eben das große Problem an dieser Sache. Und auch ein guter Punkt ist eben, dass du diese flüssigen Kalorien, wo es geht, eben auch ein bisschen nach unten schraubst. Gut, dann die nächste ist eben Krafttraining und mehr Bewegung im Alltag. Ich habe in der letzten Podcast-Folge über NEAT gesprochen. Das heißt, das ist Energie, die verbraucht wird, wenn du, die dadurch verbraucht wird, dass du dich eben bewegst, dass du aktiv bist, ohne jetzt direkt Sport oder Training zu machen. Das heißt, Spaziergänge, wenn du auch sowas wie, wenn du in der Küche stehst und am Kochen bist oder Teller wegräumst, wenn du stehend arbeitest, ja, so ein Standing Desk. Hör dir dazu auf jeden Fall die letzte Podcast-Folge an, wo ich über NEAT spreche. Und das ist ein Punkt, wo du viel rausholen kannst und dann eben natürlich Krafttraining. Wie am Anfang schon gesagt, beim Krafttraining würde ich dir empfehlen, dass du mit 2 bis 3 Einheiten pro Woche startest, jeweils auf 30 bis 45 Minuten maximal auslegst. Also 30 Minuten dreimal pro Woche schon richtig, richtig gut. Kann man super mitarbeiten, wenn du einen guten Plan hast. Auch dazu habe ich schon Folgen aufgenommen. Wenn du dazu Fragen hast, am besten schreibst du mir einfach eine Nachricht, weil dann schaue ich mir, was für dich persönlich da ideal wäre. Ich bin ein großer Fan von Kniebeugen-Varianten, Rudern, Push-Up-Varianten, Presses. Das sind auch alles Sachen, wo du eigentlich nur 2 Kurzhanteln dazu brauchst. Damit kannst du im Prinzip auch daheim trainieren. Ja, das habe ich mit Kunden schon öfters so gemacht und funktioniert eben sehr, sehr gut. Dann dritter Punkt, Stressmanagement. Auch da haben wir schon genug drüber gesprochen. Tiermethoden in einen Alltag zu integrieren. Es gibt dafür Möglichkeiten. Einerseits bin ich ein großer Freund davon, vom Singletasking. Das heißt, Multitasking ist ja einer von den größten Produktivitätslügen, die es so gibt, weil das menschliche Hirn kann das eigentlich gar nicht, sondern erledigt dann die be mehr beiden oder mehreren Arbeiten quasi nebeneinander und switcht dann immer und wechselt dann immer zwischen diesen Aufgaben, was dazu führt, dass die Qualität von allen eigentlich drunter leidet und auch deine Aufmerksamkeitsspanne massiv abnimmt. Und noch ein weiterer Nebeneffekt ist eben auch der Stress. Dann auch wichtig aus meiner Sicht ist, am Abend nach der Arbeit so eine kleine Routine zu haben, um einfach auch mal abschalten zu können. Und das wird einfach ermöglichen, dass du besser schläfst. Das wird deine Schlafqualität deutlich erhöhen. Und du wirst dann auch nicht mehr dauernd gedanklich mit deiner To-Do-Liste quasi, die ja wahrscheinlich eh nie endet, beschäftigt sein. Und das ist eben auch so ein Punkt, wie du diese inneren Stressoren, ja, diese Gedankenspiralen, die da mit einhergehenden Emotionen, wie du das eben reduzieren kannst. Und wenn du eben auch diesen Need erhöhst, das heißt diese Bewegung im Alltag, zum Beispiel durch Spaziergänge, mehr frische Luft bekommst, Sonne, auch das wird massiv dazu beitragen, deinen Stress zu reduzieren. Heißt, du siehst diese 3 Punkte, also diese 3 Säulen, die greifen auch sehr, sehr gut ineinander und deswegen ist es auch aus meiner Sicht ein, ja, quasi so dieser, das perfekte Modell. Dann vierter Punkt ist, dass du Daten sammelst. Bedeutet einerseits dieser Foodlog, ja, das heißt dieses Mahlzeitenjournal, dass du das einfach so ein bisschen führst, um da einfach ein gutes Gefühl dafür zu bekommen, was du eben über den Tag konsumierst. Damit haben wir eben dieses Problem nicht, dass dir jegliche Daten fehlen. Ja, weil ganz, ganz oft, wenn Menschen sagen, ja, ich esse ja nur einen Salat und ich esse eh so wenig, dann ist in diesem Salat ein Batzen Öl drin, ist es vielleicht Thunfisch drin, Oliven, was auch immer. Ja, und da kommen wir natürlich auch gleich mal in die Bedrulle, dass du vielleicht denkst, du isst nur ganz wenige Kalorien, aber eigentlich schon ja um Faktor 1000, 1500 Kalorien drüber bist. Und Das klingt vielleicht extrem, aber das ist die Norm. Ja? Das heißt, wenn du noch nie wirklich so ein bisschen Daten darüber gesammelt hast, was du so isst, und wie gesagt, ich spreche jetzt nicht davon, dass du jede Mahlzeit ins Kleinste runterbröselst und daraus eine Gleichung machst, ja? Aber wenn du noch nie so ein bisschen Buch darüber geführt hast, dann traue ich mich zu sagen, dass du keine Ahnung hast, wie viel eigentlich so über den Tag verteilt ist. Ja, was Kalorien angeht. Und das ist natürlich etwas, wo dich langfristig massiv sabotieren wird. Gut. Und dann natürlich auch Daten, die deinen Fortschritt zeigen. Und dazu gehört einerseits wahrscheinlich das Offensichtlichste, Wiegen. Ich würde empfehlen, 2 bis 3 Mal pro Woche zu wiegen. Dadurch hast du genug Daten, ohne dass du jetzt wirklich zu krass auf dieses Gewicht auf der Waage fixiert bist, weil auch das kann mental ein Problem sein. Aber auch Waage alleine ist noch nicht ausreichend, sondern ich würde dir auch empfehlen, 2 weitere Faktoren mit reinzunehmen, und zwar einerseits Fortschrittsfotos, das heißt, es ist einfach alle 2 Wochen Fotos von dir machst, wichtig, immer gleiches Licht, gleiche Location, gleiche Pose, und dadurch wirst du eben auch sehen, ob sich im Körper was tut oder nicht. Und das unabhängig davon, ob das Gewicht jetzt auch sich erhöht oder reduziert. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil es kann sein, dass du einfach auch Muskelmasse aufbaust und dadurch jetzt nicht unbedingt leichter wirst. Aber optisch macht das einen gewaltigen Unterschied. Und wenn du dann nur die Waage hast, dann wird das sehr, sehr schnell auch frustrieren. Und der dritte Faktor, den ich dir da empfehlen würde, ist einfach, dass du deinen Taillenumfang auch trackst, alle 1 bis 2 Wochen. Und das wird dir eben auch hier nochmal eine Möglichkeit geben, wie du auch Fortschritte feststellen kannst, weil wenn der abnimmt, dann ist es auf jeden Fall auch ein Zeichen davon, dass du auf dem richtigen Weg bist. Ja, das heißt, diese Weight-to-Height-Ratio, das heißt, oder Height-to-Waist-Ratio eigentlich, also das heißt Höhe in Zentimeter zu Taillenumfang. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor auch für deine Fitness. Das heißt, da ist wichtiger als zum Beispiel der BMI. Ja? Und das wird dann eben auch zeigen, wie gut das Ganze schon ist. Und wenn sich dieser Faktor verbessert, dann ist es auch ein Zeichen für dich, dass es gut läuft. Gut, und dann geht es einfach darum, das mit der Zeit zu optimieren. Und das bedeutet, wenn du mal ein Plateau erreichst, dann kannst du dir einfach dein Mahlzeitenjournal anschauen und Möglichkeiten finden, wo du hier noch adaptieren kannst. Du kannst deine Schritte erhöhen, du kannst vielleicht beim Krafttraining noch ein bisschen mehr rausholen, und irgendwann verinnerlicht sich dieses System einfach immer mehr und du wirst in der Lage sein, einfach, wie gesagt, dein Essen flexibel genießen. Du musst nicht alles bis ins kleinste Detail ausrechnen, aber trotzdem hast du genug Daten zur Verfügung, dass du dir zeigen, ob du auf dem richtigen Weg bist und dir auch ermöglichen, zu adaptieren, wenn eben notwendig. Gut, das ist im Prinzip die Art und Weise, wie ich mittlerweile mein Gewicht, mein Muskelaufbau, mein Fettabbau gestalte. Wenn du das für dich selber anwenden möchtest, dann würde ich dir einfach empfehlen, dass du mal mit mir ein kostenloses Erstgespräch machst, und ich zeige dir dann, wie du das für dich spezifisch umsetzen kannst. Da gehört da möglichst oder der einfachste Weg, da lässt sich für dich am besten in einem 1-zu-1-Gespräch auch klären. Und wenn du Fragen dazu hast, dann stehe ich dir dazu natürlich auch immer zur Verfügung. Alright, damit sind wir heute auch am Ende der Folge angekommen. Bedeutet ganz wichtig für dich, es ist möglich, in Topform zu kommen, ohne dass du alle Kalorien tracken musst, und auch das, wenn du keine einschränkende Diät machen willst und jetzt auch nicht einen fixen Mealplan folgen willst. Gut, damit verabschiede ich mich für heute. Wie gesagt, wenn du mehr darüber lernen möchtest und das für dich umsetzen willst, dann hol Hol dir ein kostenloses Erstgespräch bei mir und ansonsten sehen wir uns bald oder hören wir uns bei der nächsten Folge. Ciao.